Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Gute Nacht, Herr Fischer.
Oh, gute Nacht. Guten Abend, Herr Lüthi.
Ich dachte mal etwas anderes.
Ist ein netter Versuch, aber ich will nach Hause nach dieser Arbeit hier und das geht nicht in der Nacht, dann bin ich nämlich schon zu Hause.
Sie arbeiten nie nachts?
Selten. Ist auch schon vorgekommen, um ehrlich zu sein.
Aber Sie sind doch auch so ein Nerd. Denen sagt man doch immer, die arbeiten in der Nacht und am Tag sind sie sonnenscheu.
Ich würde eigentlich schon lieber in der Nacht arbeiten, um ehrlich zu sein.
Aber?
Geht halt nicht. Aber Herr Lüthi, wo ist eigentlich der Rest der Truppe hier?
Gute Frage. Herr Wolf, der ist Pirat und segelt irgendwo so um die Welt herum und bringt Leute um. Nein, also das mit Leute umbringen. Ja, keine Ahnung, was er tut. Er ist Pirat, vorerst. Dann haben wir noch den Herr Rechsteiner, der hat Papa-Abend heute und versucht krampfhaft seine Tochter ins Bett zu bringen und sie vom Nuki zu entwöhnen. Wie heißt das auf Hochdeutsch?
Schnuller.
Schnuller, genau. Vom Schnuller zu entwöhnen, was scheinbar nicht ganz funktioniert, sonst wäre nämlich hier. Frau Sannemann studiert vor sich hin. Herr Huber hat sich freigenommen.
So.
Bevor die zweite Corona-Welle kommt, will er noch in die Ferien.
Aber man kann freinehmen hier im Institut.
Wusste ich auch nicht, aber dachte jetzt, ich warte jetzt mal ab. Und wenn er wirklich wieder zurückkommt und noch nicht gekündigt ist, dann gehe ich auch.
Ja, einfach mal die Kresse halten hier und das nicht zu publik machen, sonst merken die, was hier vorgeht. Gut, ja, okay, dann sind wir heute Abend alleine, Herr Lüthi.
Ja, der Herr Doktor, Professor und so weiter ist, ja, wie immer und so weiter, das lassen wir.
Aber das wird hier schwierig, heute zu einem Konsens zu kommen, oder?
Irgendwie machen wir das schon.
Haben Sie ein Thema für heute oder nicht?
Ich habe da schon längere Zeit etwas auf dem Tisch liegen. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist. Ja, steht dann in den Shownotes. Der Antrag ist, Arbeitszeit ist Leistungszeit. Ein riesiges Missverständnis, Ausrufezeichen. Okay. Mark ist eben fertig mit seiner Aufgabe für heute. Kurz bevor er den Rechner runterfährt, registriert er, dass um ihn herum noch die halbe Mannschaft am Schreibtisch sitzt. Mist. Jetzt kann er unmöglich gehen. Wie sieht das denn aus?
Als wäre ein faules Schwein.
Ist er das? Weil wann hat jetzt dieser Mark angefangen zu arbeiten? Das wissen ja die anderen unter Umständen nicht. Nehmen wir an, der hat irgendwie 2 Stunden vor allen anderen angefangen. Dann kann er doch gehen, wenn er will.
Was will denn der Herr hier zertifizieren als Abfall, dass Arbeitszeit gleich Leistungszeit gilt?
Nein, einfach das Konzept Arbeitszeit soll als Abfall zertifiziert werden. Sondern eher richtig okay. Leistungsorientiert.
Okay.
Das ist die Idee.
Also ich finde auch nicht, dass Mark hier dann wirklich ein faules Schwein ist, weil uns Informationen fehlen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber vom Titel her, Arbeitszeit, nicht Leistungszeit, da stimme ich eigentlich schon zu. Corona sei Dank dürfen wir jetzt zu Hause arbeiten und das sind dann nicht mehr so statische Arbeitszeiten, wie es vorher war, als wir jeden Tag ins Office mussten. Aber man sieht, es geht eher um die Leistung jetzt im Homeoffice als um die Zeit. Die können die Arbeitgeber hier in Europa ja nicht wirklich kontrollieren. Ich habe gelesen, in den Staaten können sie es, indem sie den Mitarbeitern einfach irgendwelche Spyware auf die Laptops schmeißen und die dann komplett überwachen, aber das darf man ja nicht in der Schweiz oder in Deutschland.
Ach so.
Nein, darf man nicht.
Nur mit Zustimmung, also weil wir machen Prüfungen in der Universität und da muss die Kamera eingeschaltet sein.
Das ist aber nur für eine bestimmte Zeit während einem bestimmten Event.
Ja.
Dann kann es mit Zustimmung okay sein, aber Sie dürfen ja nicht Arbeiter komplett überwachen den ganzen Tag. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Sie dürfen nicht mal den IP-Traffic eines Users analysieren, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie viel der gearbeitet hat. Das dürfen Sie gar nicht. Von dem her haben die Arbeitgeber gar keine Möglichkeit zu kontrollieren, wie viele Stunden wir tatsächlich arbeiten. Aber das ist ja auch nicht relevant im Endeffekt.
Das war doch vor Corona-Zeit eh schon ein Problem. Es gibt ja Mitarbeiter in einem Team, die sehr effizient, sehr schnell, sehr viel Arbeit erledigen. Und dann gibt es natürlich Leute, die einfach da wesentlich mehr Zeit brauchen. Das einfach über die Arbeitszeit zu tracken, ist doch von vornherein ziemlich stumpfsinnig. Ich zum Beispiel als Raucher, ich gehe natürlich öfters mal eine rauchen und dann kamen natürlich von den Nichtrauchern auch ab und zu so Bemerkungen.
Wenn du mit Damen in der Pause.
Was natürlich auch Quatsch ist. Gerade wenn ich an etwas Komplexem dran bin, müsste man mindestens alle halbe Stunde mal 5 bis 10 Minuten Pause machen. Wissen Sie, was ich meine?
Absolut, da bin ich voll bei Ihnen. Aus meiner Sicht zählt im Endeffekt die Leistung. Das heißt, man übergibt dem Mitarbeiter einen Task, eine Aufgabe, die zu erledigen ist und die hat er dann in der Zeit zu erledigen. Wenn er es jetzt 5-mal schneller macht, dann hat er 5-mal mehr Freizeit oder 4-mal mehr Freizeit. Das ist die Quintessenz davon und ich glaube, das ist auch die Motivation, das auch so zu tun für beide Seiten. Wenn im Endeffekt die Qualität stimmt, dann gibt's da überhaupt nichts einzuwenden. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich aus der alten Zeit, wo die Leute noch produziert haben. Ich kann mich da erinnern an meine ersten Gehversuche in der Arbeitswelt. Da habe ich die Zeit überbrückt für den Militärdienst und habe dann eine Stelle angenommen in einer Firma, die produzierte Telefonteile. Da gab es eine Richtlinie, wie viel von den Teilen, das man pro Tag zusammenschrauben muss. Ich glaube, das waren 20, wenn ich mich richtig erinnere. Da kam ich so zum alten Mann in irgendeine Halle, irgendwo in der Pampa draußen, der hat ganz alleine diese Teile zusammengeschraubt und hat gesagt, ich dürfe ja nicht mehr als die 20 pro Tag machen, weil wenn ich mehr mache, steigt sein Ziellevel und dann muss er dann auch mehr produzieren. Mhm. Dann habe ich meine 20 Teile bis 12 Uhr eigentlich fertig gehabt und lag den ganzen Nachmittag auf der Wiese vor der Fabrikhalle und habe gar nichts getan. Wie kommt man zu dem Ergebnis der 20 Teile pro Tag? Das war das, was mich am meisten erstaunt hat. Da gab's eine Stelle, die hieß Kontrolleur. Und der Kontrolleur ging mit der Stoppuhr von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und hat gemessen, wie lange man braucht, um diese Teile zusammenzuschrauben. Daraus wurde der Durchschnitt errechnet und das war das Ziel, das man erreichen musste. So wurde man gemessen. Und das fand ich ganz übel zu der Zeit. Also ich finde es immer noch übel. Ich verstehe, dass man eine gewisse Messlatte haben muss, um sowas zu messen, aber es ist eigentlich eine ganz üble Angelegenheit. Nichtsdestotrotz wurden die auch auf Leistung gemessen im Endeffekt. Nicht primär auf Arbeitszeit, sondern das Ziel war Leistung, aber in der Arbeitszeit, die eben zur Verfügung stand. Das Konzept war eigentlich richtig, die Ausführung war aber scheiße, weil wenn die mich erwischt hätten, da am Nachmittag hinten im Gras zu liegen, dann hätte ich Stress gehabt.
Ja, aber wieso eigentlich?
Ja, weil wieder die Arbeitszeit gegolten hätte, weil die gesagt hätten, sie machen da 4 Stunden Pausen, geht nicht.
Ich finde es aber im Prinzip falsch, weil das ist ja im Prinzip doch genau die Belohnung. Also das motiviert doch, dass die Leute schneller arbeiten.
Gebe ich Ihnen ja grundsätzlich recht. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich eine andere Situation. Der Mann hat nämlich geschaut, dass er es nicht zu streng hat, den ganzen Tag lang. Ich habe mich nicht beeilt, um die 20 Teile zusammenzuschrauben. Ich habe die ganz normal zusammengeschraubt und war trotzdem noch die Hälfte schneller als er, weil er eben auch schon doppelt so lange gehabt hat, als der Kontrolleur da war und das gemessen hat. Das ist ja in jedem System so in der Arbeitswelt. Wenn die Maschen zu eng sind, werden die Mitarbeiter kreativ, diese Maschen wieder auszuweiten. Und genau das ist da passiert.
Ich kenne das Ganze einfach aus dem Projektmanagement. In den letzten paar Jahren ist ja dieses agile Projektmanagement sehr modern geworden, wo man in Sprints arbeitet, wo sich das Team selbst definiert, am Anfang festlegt, was schaffen sie in dem Sprint von 1 bis 4 Wochen, je nachdem, und das eben dann eben gemeinsam machen. Gerade in Größenfirmen ist das sehr spannend. In gewissen Sprints passiert es, dass sie locker fertig werden und dann wird ihnen aber auch ganz bewusst zusätzliche Freizeit gegeben. Nehmen wir an, Abgabetermin ist nächsten Freitag und Sie sind jetzt schon im Mittwoch fertig. Dann haben Sie 2 Tage frei. Wenn Sie natürlich am Donnerstag feststellen, jetzt wird's eng, dann wird auch erwartet, dass halt eine Nacht durchgearbeitet wird.
Man gibt den Mitarbeitern jetzt eine Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie schnell man ist, statt den Blödsinn zu machen, den man vorher gemacht hat. Dass irgendwer einen Termin definiert hat, der überhaupt nie eingehalten wurde und darum das ganze Projekt eigentlich schon von Anfang an schief da lag und alle nervös waren und nur noch von einem Feuer zum anderen gesprungen sind.
Weil es eben auf Teamebene ist, hat das natürlich auch den Effekt, wenn jetzt zum Beispiel jemand krank ist, dann muss das restliche Team die Arbeit übernehmen. Und so passiert eben dieser soziale Druck untereinander. Der kann, wenn das Team überfordert wird über längere Zeit, kann das sehr, sehr schädlich sein.
Ja.
Aber über das ganze Projekt gesehen habe ich irgendwo 40 Sprints. Und so kann ich planen und weiß, dann sind wir fertig.
Ich meine, die Planbarkeit ist die oberste Maxime von einem Projektmanagement. Ob das einen Tag länger geht oder nicht, ist egal. Hauptsache, man kommuniziert die richtigen Zahlen, die dann eben auch eingehalten werden, damit die Erwartung erfüllt wird vom Kunden, wer auch immer das sein mag, ob das intern oder extern ist. Das Problem ist einfach, wenn Sie da 2, 3 Leute haben, die sagen, wir können das schneller und die anderen 2 dann einfach mitziehen, weil der soziale Druck zu groß ist, dann funktioniert es auch wieder nicht.
Doch, das funktioniert. Ich hatte einmal einen Fall, da war ein Teammitglied, seine Frau hat gerade Kinder bekommen. Sie wissen, wie das ist, so. Schlafen am Anfang ist schwierig. Das fand natürlich das Team nicht wahnsinnig witzig, dass er entweder am Morgen viel zu spät kam oder derart auf den Felgen war, weil er die ganzen Nächte nicht geschlafen hatte, dass sein Output sehr schlecht war. Und da fand auch irgendwo das Team, das geht so nicht. Arbeite während dem ersten Jahr, solange du kleine Kinder hast, nicht in einem Sprint-Team, also nicht in einem Projekt, sondern halt irgendeinem anderen Job und dann nehmen wir einen anderen ins Team rein. Weil das unfair dann wieder für die anderen, weil die haben dann immer seine Arbeit mit erledigen müssen, was auf die Dauer nicht geht. So ist dein Team nicht effizient.
Ja.
Darum hat das Team selbstständig beschlossen, hey, es ist besser, wenn du rausgehst. Komm in einem Jahr wieder, weil du ein toller Mensch und du weißt ganz viel, aber im Moment macht, aus familiären Gründen macht das keinen Sinn.
Und die Firma konnte das auffangen?
Ja, ja.
Dann ist es okay.
Also das muss auch so sein, dass das Team Leute rausstellen kann oder wechseln kann, weil nur so kann es effizient sein.
Aber da sind wir wieder eigentlich beim Anfang der Diskussion, dass wir der Meinung sind, es geht um Leistung und nicht um Arbeitszeit im Endeffekt. Das ist halt schon so.
In diversen Bereichen ist es extrem schwer messbar, die Leistung zu rechnen.
Dann gibt es halt vielleicht doch auch Berufe, die Leistung in Arbeitszeit messen können. Also ich denke da zum Beispiel an einen Friseur, der, sagen wir, eine halbe Stunde braucht, um einen Haarschnitt zu machen und der aufgrund dieser halben Stunde und des erwarteten Einkommens für die halbe Stunde dann eben seine Budgetkalkulation macht, wie er über den Grund kommt den ganzen Monat. Da ist natürlich die Arbeitszeit dann sogar so wichtig, dass wenn er mehr Arbeitszeit hat, eben auch mehr verdient. Er hat gar keine Möglichkeit, mehr zu leisten, weil es kostet halt die Zeit, die es kostet. Aber eben von dem her, wir als Informatiker können schon sagen, die Leistung zählt und nicht die Arbeitszeit, weil wir meistens eben irgendwo projektbezogen arbeiten. Das können aber nicht alle.
Ich finde es auch in der Informatik sehr schwierig. Also je nachdem, was ich eben mache. Ab und zu mache ich ja Design, ab und zu programmiere ich. Und ich finde bei beidem die Zeiten einzuschätzen extrem schwer.
Also bei kreativer Arbeit geht das nicht.
Muss aber trotzdem gemacht werden. Also ich muss ein Design von einer Webseite, muss ich auch zeitlich einschätzen können. Das kann ich eigentlich auch. Also ich weiß im Schnitt etwa, das braucht etwa so lang. Das Problem dabei ist, ich kann mich unheimlich stark verschätzen, weil im Detail kommen plötzlich irgendwelche Sachen auf. Und das ist auch beim Programmieren so. Sie denken, ja gut, das und das Programm, das klingt jetzt nicht wahnsinnig komplex und Sie machen ja so eine Function-Point-Methode, können Sie das ein bisschen einschätzen. Ab und zu sind Sie sowas von daneben.
Man gibt ja bei diesen Dingen auch keine verbindliche Zeit. Ich schreibe ja ab und zu Texte. Und wenn ich eine Zeit angeben muss, bis wann das erledigt ist, dann mache ich mir einen ziemlich großen Zeitrahmen und schau mal, ob der akzeptiert wird. Und wenn der akzeptiert ist, weiß ich, in welchem Bereich ich mich bewegen kann. Wenn ich dann den ganzen Tag so viel Arbeit habe, dass ich überhaupt nicht dazu komme, weiß ich, dass ich am Wochenende oder am Abend schreiben muss. Ich habe es ja versprochen. Es ist aber die Leistung, die zählt. Das heißt, ich muss bis zu dem Termin einen Text abliefern. Im Endeffekt muss ich Leistung auf eine gewisse Zeit abliefern. Es ist denen aber egal, wie viel Zeit ich dazu benötige. Manchmal schreibe ich einen Text in einer halben Stunde, manchmal schreibe ich einen Text in 4 Stunden.
Klar.
Das ist bei kreativer Arbeit sehr schwer einzuschätzen. Aber man hat ja, wie Sie es gesagt haben, so eine Ahnung davon und einen Rahmen, den man dem Kunden bekannt geben kann, indem man sich bewegt, weil es ist nicht die absolute Zahl. Sie sagen nicht dem Kunden, ich brauche 200 Stunden für ein Design, sondern Sie sagen, ich brauche wahrscheinlich 150 bis 250 Stunden dazu.
wenn ich als Projektleiter unterwegs bin, muss ich ja irgendwie zu den Leuten gehen, also zu denen, die da am Projekt arbeiten, und ich brauche eine Aufwandschätzung. Dann kommt die sogenannte Scotty-Methode. Man weiß, die Arbeit braucht einen Tag als Beispiel, sagen aber 3 Tage. Der 2. Tag ist als Sicherheit, weil es könnte ja was schiefgehen und trotzdem länger gehen. Und man will ja auf jeden Fall früher abgeben, um gut dazustehen. Darum der 3. Tag. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja.
Der Haken dabei ist, wenn Sie ein Projekt haben, und da haben Sie Teilprojekte und. Also das ist eine relativ hohe Hierarchie. Da sagt irgendwo der Entwickler, ja, ich habe für XY 3 Tage, für das andere 5 Tage. Dann geht es zum Teilprojektleiter. Der Teilprojektleiter sagt, für das Ganze brauchen wir eigentlich 1 Monat. Also das ist das, was er zusammengerechnet hat, das all. Er macht natürlich auch die Scotty-Methode, ja, und sagt 3 Monate. Nachher geht's zum Hauptprojektleiter, der macht das ganze Spiel nochmal und nachher kostet irgendwo eine Webseite 500.000. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ja klar.
Da eine gewisse Transparenz reinzubekommen, ist ein großes Kunststück. Den Leuten sagen, hey, schätzt wirklich das, was ihr denkt, was ihr braucht, und nachher auf der Gesamtplanung planen wir selbstverständlich überall Pufferzeiten ein. Weil ist ja klar, gewisse Dinge dauern halt ein bisschen länger und gewisse halt ein bisschen weniger lang. Und so kommen wir zu einer realistischen Aufwandschätzung im Endeffekt.
Und das funktioniert?
Ja, das braucht aber ziemlich viel Übung. Und ich stelle eben auch fest, dass gerade junge Leute natürlich sehr stark auf Scotty-Methode schätzen und ältere Leute das langsam kapiert haben. Es hat nicht mit dem Alter zu tun, es hat mit Erfahrung etwas zu tun.
Ja, was ich eben auch viel gesehen habe, ist, dass meistens ist ja ein Vorverkaufsgespräch hat stattgefunden, bevor so ein Prozess einsetzt. Also jemand hat versucht, irgendwas zu verkaufen, ist zum Kunden gegangen, hat dem das vorgestellt, hat sein Budget eingeholt, wie viel kann er dafür bezahlen? Na, irgendeine Ahnung sollte man haben im Idealfall, und wenn nicht, dann hat der Verkäufer eine Vorstellung, was das kosten soll. Der gibt die Vorgabe und dann wird das kommuniziert und dann muss man sich halt in dem Rahmen bewegen. Und dann kann eine Website, die eigentlich für 100.000 gemacht werden kann, nicht 500.000 kosten vorher, weil der Verkäufer schon gesagt hat 100.000. Und dann müssen sich die Leute in dem Rahmen bewegen, wo es möglich ist, und eigentlich nur noch sagen, kann ich nicht.
Ja, richtig, aber das muss eben auch getan werden. Ich kenne die Situation, dass ich etwas bekomme als Projektleiter, das irgendwie für 20.000 erledigt werden muss. Und wenn ich das nachher mit dem Team durchgehe und das eben runterbreche, dann feststelle, das kostet aber 50.000. Oder? Und dann muss es eben auch eben möglich sein, dass man ganz klar irgendwo hingeht, also eben zum Verkauf, und sagt, hey Leute, das ist nicht realistisch, was ihr da macht.
Ja.
Und da gebe ich noch nicht mal dem Verkauf Schuld. Sehr viel Verkaufsabteilungen haben auch einen derart Riesendruck, um zu verkaufen, dass sie eben nur noch über den Preis verkauft. Das kann ja sein, dass man irgendetwas offeriert hat, das kostet 50.000, der Kunde sagt, hey, sorry, das geht nicht, kann ich nicht, habe ich nicht. Okay, dann geben wir dir halt einen Rabatt. Und das ist falsch. Wenn etwas günstiger werden muss, dann hat das immer auch damit zu tun, dass Leistung gestrichen wird.
Ja, da haben Sie recht, aber ich habe Firmen gesehen, in denen gibt es Kontrollorgane, die entscheiden, ob ein Deal stattfinden wird oder nicht. Und wenn die Zahlen daneben nicht stimmen, dann wird ein Deal auch mal abgelehnt. Mit der Begründung, können wir unmöglich in dem Preissegment machen oder in der Zeit.
Das muss so sein, ja.
Aber im Endeffekt, wir sind immer noch in der Diskussion, Arbeitszeit ist Leistungszeit. Das können wir mit einem klaren Jein beantworten. Es gibt durchaus Branchen, wo das der Fall sein kann. Es wäre aber wünschenswert, dass es nicht so ist.
Ja, aber ich denke mir, da kommt schon noch ein spannender Effekt jetzt dazu. Also jetzt gerade so während Corona, sage ich jetzt mal. Also die einen Leute, die neu im Homeoffice drin sind, die waren unheimlich gestresst von diesem Homeoffice. Und die Leute, die sich das gewöhnt sind, sehr oft in Homeoffice schaffen, fanden, was ist der Unterschied? Das ist Arbeit wie immer, oder? Gerade dort ist mir eben auch aufgefallen, dass es vielen Leuten einfacher fällt, wirklich leistungsorientiert zu arbeiten. Das heißt halt auch mal in der Nacht zu arbeiten und dementsprechend halt auch knallhart am Morgen, ich bin nicht da, ich bin im Bett, auch dementsprechend kommuniziert. eigentlich schon aus ökologischen Gründen müsste das allgemein so gemacht werden. Es ist doch irgendwo bescheuert. Die ganze Welt steht morgens um 6 Uhr auf, geht um 8 Uhr arbeiten, geht abends um 5 Uhr oder 6 Uhr wieder nach Hause und geht um 9 Uhr oder 10 Uhr wieder ins Bett. Das ist ökologischer Nonsens, weil wir dementsprechend immer die gleichen Energiespitzen haben. Und wenn sich das ein bisschen mehr verteilen würde, wäre das ökologisch extrem sinnvoll.
Ja, Sie ziehen hier große Kreise heute, Herr Lüthi.
Ja, aber das hat sehr viel mit der Arbeitszeit zu tun.
Die Sache mit der Homeoffice-Geschichte ist halt die, dass man lernen muss, im Homeoffice leistungsorientiert zu arbeiten. Und wenn man das nicht lernt, hat man ein persönliches Problem mit dem Arbeitskonzept. Weil dann hat man permanent ein schlechtes Gewissen, dass man zu wenig gearbeitet hat.
Also das finde ich ja noch spannend, dass immer alle Leute das Gefühl haben, ja, im Homeoffice, der tut ja sowieso nichts. Dafür sind die Leute im Homeoffice wesentlich mehr gestresst als im Büro.
Ja, sie sind wahrscheinlich auch produktiver, was die Leistung angeht. Also ich kann mich erinnern, ich bin schon Tage im Büro gewesen, an denen ich meinen Laptop noch nicht mal ausgepackt habe. Und das empfinde ich nicht persönlich als Arbeit, wenn ich da bin. Klar, ich habe soziale Interaktion mit Leuten, ich helfe denen, ich berate die, ich führe Diskussionen, die mir neue Erkenntnisse geben und mir dann wieder nutzen, in meinem Job besser zu sein. Aber im Endeffekt, ich betrachte es nicht wirklich als Arbeit. Wenn ich zu Hause arbeite und Aufgaben erledige, dann erledige ich die wirklich viel, viel schneller, weil ich die ganze Ablenkung dazu nicht habe. Aber dann muss man sich eben wirklich bei der Nase nehmen und sagen, wenn ich das erledigt habe, was von mir erwartet wird, und egal wann, ob ich das abends um 9 mache oder morgens um 7, dann habe ich meinen Teil meiner Arbeit erfüllt. Und dann kann ich ja auch mal sagen, jetzt mache ich gar nichts.
Ja, oder eben auch seine Zeit dementsprechend so einzuteilen. Also dass eben, wenn die Kinder halt irgendwo so um nachmittags um 4, 5 nach Hause kommen, ja, dann nehme ich mir halt irgendwo die Zeit, jetzt 2 Stunden mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, was ich ja normalerweise nicht hätte.
Genau.
Dafür gehe ich nachher wieder arbeiten und arbeite nachher wieder bis 9 oder irgend sowas. Also diese Flexibilität, das ist ja der große Vorteil, den ich habe und ich mir auch selbst an der Nase nehmen muss und das tun muss.
Wenn Sie Ihre Arbeit dann um 7:30 erledigt haben, weil Sie einfach viel schneller arbeiten, dann ist es auch okay, dann haben Sie die Arbeit ja erledigt. Und dann hören Sie einfach früher auf mit der Arbeit oder eben später, weil Sie nicht schnell genug waren.
Ja.
Ich habe das Glück, in einer Firma zu arbeiten, die diesbezüglich wirklich sehr flexibel ist. Also vor Corona wurde zwar ab und zu noch ein bisschen mokiert, dass wir nicht den ganzen Tag da sind, weil ich immer versuche, an den Stoßzeiten vorbeizufahren, um eben auch den ökologischen Unsinn nicht mitzumachen. Und ich bin auch schneller zu Hause, abgesehen davon. Da wurde schon mokiert, weil wir dann eben später kommen und früher gehen. Aber dass wir zu Hause arbeiten, das hat dann auch niemand gesehen. Also da bestand schon noch die Mentalität, wenn du hier bist, dann arbeitest du die Zeit. Und das ist Arbeit, nicht die Leistung, die du erbringst. Seit Corona ist es komplett weg und dann habe ich noch das Glück, dass ich in einem Arbeitsverhältnis bin, wo mir bewusst keine Überzeit bezahlt wird. Also bei mir gibt's keine Überzeit. Und dann ist es in meiner Verantwortung, das so zu regeln, dass es eben passt für mich. Und Sie wissen genau, es gibt Momente, da muss man bis abends um 12 Uhr arbeiten, weil irgendwas erledigt sein muss am nächsten Tag. Und da gibt's auch Zeiten, da kann man diese Zeit wieder kompensieren. Das ist bei uns so locker, dass auch niemand wirklich kontrolliert. Das Einzige, was kontrolliert wird, ist Leistung abgeben zur vorgegebenen Zeit.
Mhm.
Und das ist ein Konzept, das möchte ich nicht mehr anders haben. Überhaupt nicht. Also ich habe auch schon gute Jobs abgelehnt, weil verlangt wurde, dass ich am Morgen zu einer bestimmten Zeit da bin, jeden Tag. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir das können mit der Arbeit von Arbeit, die wir eben abliefern müssen. Es gibt aber trotzdem viele, die können das nicht.
Ja, aber es sind gar nicht so wahnsinnig viele. Mir ist es eben gerade wieder in den letzten 2 Tagen aufgefallen, ich musste an Sitzungen und dummerweise gerade um so Stoßzeiten. Zürich war schon vor Corona-Zeiten ziemlich verstopft. Und was ich aber in den letzten 2 Tagen miterlebt habe, das ist das Ganze hoch 10. Weil jetzt kommen die ganzen Autofahrer, die kommen ja immer so mit dieser Idee, ich gehe nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil wegen Corona nehme das Auto. Und darum ist jetzt der Verkehr hoch 10. Und das immer um die absoluten Stoßzeiten.
Ja.
dass überhaupt solche fixen Zeiten da sind, ist doch irgendwo Quatsch. Ich kenne das auch in diversen Kantinen von Firmen. Die haben von 12 bis 1 Hochbetrieb und auf das ist der ganze Betrieb organisiert, weil dann müssen sie irgendwo 1000 Essen rauslassen. Und vorher ist nichts und nachher ist nichts. Ist doch bescheuert.
Das kommt halt eben schon davon, dass wir als soziales Rudel interagieren, wir Menschen, und da eben Fixzeiten brauchen, wo wir gewisse Events haben.
Wieso?
Weil sie interagieren müssen mit Menschen und da ist es eben schön, wenn sie ein Projekt haben, wenn sie wissen, dass die Leute, sagen wir, um 9:30, 10 Uhr ganz sicher verfügbar sind und sie mit denen was diskutieren können. Ich mache gerne Meetings so 10 bis 12 oder von 11 bis 12 mit anschließendem Mittagessen, einfach nur, weil man die Leute da in einem ganz anderen Kontext kennenlernt. Man kommt aus dem Büro raus, man muss nicht mehr der Businessmensch sein, man kann auch vielleicht so ein bisschen das Rollenspiel, das man da inne hat, ein bisschen ablegen und ein bisschen menschlicher sein. Soziale Interaktion funktioniert besser beim Essen. Und das sind dann halt schon vereinbarte Zeiten, die für alle Menschen, wenigstens in dem Bereich, dann eben die gleichen sind. Weil sonst könnte man das ja nicht tun.
Ich interagiere ja nicht mit 1000 Leuten. Ich gehe halt mit Ihnen zum Beispiel heute essen und dann machen wir ab, wir gehen um 2 Uhr essen.
Ja.
Es geht mir aber jetzt nicht nur um Kantine, sondern es geht auch um abends nach Hause zu kommen. Und das ist ja genau der Antrag, also dieser Markt, der irgendwo findet, oh, ich bin noch irgendwo 10, 15 Minuten zu früh, ich muss noch warten, bis so quasi Klingel klingelt, damit ich gehen kann. Das ist eine grundsätzlich bescheuerte Einstellung. Und zwar nicht von seinem Chef, sondern von Mark.
Komplett bescheuert, aber zurück zu Ihrem Verkehrsproblem, das jetzt eben aufgetaucht ist, weil alle zur gleichen Zeit an einem Ort sein müssen, zeigt mir auch, dann hat doch noch, dass das Konzept von Homeoffice nicht komplett verstanden wurde, weil von den Leuten könnten wahrscheinlich auch viele zu Hause arbeiten, die müssten gar nicht ins Auto oder in die ÖV sitzen. Finde ich sehr schade, dass immer noch so viele Leute unterwegs sind. Das müsste man längerfristig eigentlich abschaffen können, weil alle Menschen zufriedener sind und wir den Planeten weniger kaputt machen. Es lässt sich nicht vollständig vermeiden, oder? Wir werden immer diese Peakzeiten haben, weil halt Menschengruppen in Gruppen zusammenkommen müssen, um Dinge zu erledigen gemeinsam. Und da lässt sich sowas nicht vermeiden. Und da hat die Gesellschaft jetzt halt gefunden, wir haben diese Zeiten und wir behalten die ein. Das sind so Traditionen, die haben sich festgefahren. Aber meistens sind Traditionen durchaus geändert werden können und manchmal auch müssen.
Müssen?
Ich will nicht über alle Traditionen sprechen hier. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die okay sind und die niemanden wirklich stören. Also wieso soll man sie ändern? Mein Beispiel dazu wäre, Sie wissen, ich wohne auf dem Land, ganz weit draußen. Bei uns läutet die Kirchenglocke um morgens um 6 Uhr. Die ganze Woche inklusive Sonntag. Und da kann man sich echt fragen, wieso?
Streinert Audioterrorismus der Kirche.
Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der morgens um 6 Uhr an einem Sonntag wach ist. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Aber ich muss mich hier anpassen. Ich bin der Fremde, nicht die. Das ist deren Dorf hier. Ich will es nicht abschaffen, weil der Widerstand dazu einfach zu groß wäre. Und das ist es mir nicht wert. Tradition ist so ein Ding, ganz schwierige Sache.
Aber auch Traditionen müssen permanent hinterfragt werden.
Wir haben hier einen Ausflug gemacht in Traditionen, um darüber zu diskutieren. Arbeitszeit ist Leistungszeit. Und das ist halt schon auch traditionell behaftet, weil früher solche Jobs, wie wir sie jetzt machen, nicht existiert haben. Da wurde man durchaus über die Definition der Arbeitszeit mit Leistung gemessen. Das ist jetzt nicht mehr nötig, aber es ist halt eine Tradition.
Und das ist eine Tradition, die wir schlichtweg hinterfragen müssen. Ob die noch gut ist, die ist nämlich überholt.
Die kann man in Teilbereichen sicher diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn Sie an einen Verkäufer in einen Lebensmittelladen denken, der Wert hat die Leistung nach Arbeit gemessen.
Es gibt nicht eine Lösung, wo wir einfach sagen, jetzt haben wir ein anderes Modell und jetzt schalten wir alle um. Nein, das ist Quatsch. Selbstverständlich, wie es mit allen Problemen ist oder allen Änderungen, das muss sehr individuell angeschaut werden. Dass Arbeitszeiten im 5 bis 9, was auch immer, dass das einfach eine bescheuerte Vorgabe ist für 90% der berufstätigen Leute.
Ich weiß nicht, ob jetzt das 90% sind oder nicht.
Ja, vielleicht sind es auch nur 70, ist doch egal.
Ja, ich hätte es auf 40 gesetzt, wo es wirklich machbar ist. Aber treffen wir uns in der Mitte und sagen 60? Im Endeffekt, man kann es nicht pauschalisieren, man kann das so nicht sagen, Arbeitszeit ist Leistungszeit, zum Teil stimmt's, zum Teil stimmt's nicht, und von dem her, um hier zu einem Ende zu kommen und meiner Arbeitszeit ein Ende zu setzen für heute, würde ich sagen, wir stimmen hier ab.
Also Sie arbeiten jetzt nicht nach Leistungszeit?
Ja, ich leiste sehr viel und darum arbeite ich sehr wenig. Genau so sieht das aus. Arbeitszeit ist Leistungszeit, das gehört in den Müll. Finden Sie, dass man das akzeptieren oder ablehnen sollte?
Ich finde, es gehört in den Müll. Also es muss einfach individuell hinterfragt werden. Weil ich gebe Ihnen recht, bei gewissen Leuten, da geht es nicht anders als Arbeitszeit. Also ein Support muss halt einfach Telefondienst abnehmen können.
Genau.
Ja, aber grundsätzlich finde ich als gesellschaftliches Konzept, ja, das muss in den Abfall und muss einzeln individuell angeschaut werden.
Ja, da widerspreche ich Ihnen. Also ich lehne den Antrag ab. Also ich begrüße eigentlich die Idee an und für sich, muss ich sagen. Ich bin schon auch dafür, dass mehr die Leistung und nicht die Arbeitszeit gemessen wird. Aber ich bin doch der Meinung, dass es für viele Leute wahrscheinlich nicht funktioniert oder sehr schwer zu realisieren wäre, was dann vielleicht wieder ein zu engmaschiges System generieren würde oder die Möglichkeit, eben Hintertüren zu finden.
Wir sind unentschieden und lassen das halt jetzt einfach mal so sein und schauen, was Herr Mayer dazu sagt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich beende hier meine nicht erbrachte Leistung und gehe von der Arbeit nach Hause. Einen schönen Abend. Tschüss.
Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Danke. Tschüss.